Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Dezember 2024 mit der skurrilen Nachricht,
der Landwirtschaft,
Syrien,
Armut,
Argentinien,
Fachkräften,
Schamtschaft zu Haiti,
dem Börsenticker,
einer guten Nachricht,
Katrin Rönicke,
dem Limerick der Woche und Holger Klein. Mir wurde von einem Hörer eine sehr skurrile Nachricht zugespielt, vielen Dank dafür. Heise.de schreibt: Roboter bauen echte Kakerlaken automatisiert zu Cyborgs um.
Ja. Okay.
Wir beide haben, glaube ich,
was man halt so macht, ne?
Wir beide haben wahrscheinlich ein bisschen zu viel Dr. Who geschaut, um entspannt zu bleiben bei so einer Nachricht. mit Kakerlaken fängt's an. Okay, also was machen die da? Es sind natürlich Forschende von einer Universität in Singapur, die jetzt ein Verfahren entwickelt haben, was Kakerlaken mit der Hilfe von Robotern in so kleine, man nennt es Cyborgs, umrüstet. Also das geht jetzt automatisch. Dass man Kakerlaken zu Cyborgs macht, das ist nicht neu. Da gibt es schon länger nicht nur Experimente, sondern auch Anwendungsfälle, wie dann auf die Schaben so kleine Arduinos draufgesetzt werden. Die bekommen so eine Art kleinen Rucksack und das wird dann verkabelt und verdrahtet mit denen und dann kann man die Kakerlaken steuern. Also durch so elektrische Impulse halt, ne? Mit den Nerven und so weiter. Und das Problem bisher war, dass das ziemlich friemelig war, die Kakerlake damit auszustatten. Also man brauchte einfach eine gute Feinmotorik und ein bisschen Geschick. Und
eine große Lupe.
Ja. Und das hat halt immer so um die 30 Minuten gedauert. Und deswegen ist es eine Nachricht, dass in Singapur jetzt eben Roboter diesen Prozess automatisiert haben. Also die Kakerlake wird dann mit CO2 betäubt. Dann wird sie fixiert, dann kommen eben die ganzen Elektroden dran und der Rucksack wird aufgesetzt und zack, fertig ist der kleine Cyborg. Wozu? Fragt man sich, wozu zur Hölle? Warum macht ihr sowas?
Miniaturkamera drauf und Spionage-Kakerlaken.
Ja gut, wir sind ja hier noch im Bereich der Wissenschaft und Forschung. Das heißt, die Leute tun Dinge, um die Welt zu verbessern. Mhm. Und diese kleinen Cyborg-Kakerlaken sind zum Beispiel sehr praktisch bei Katastropheneinsätzen. Also, keine Ahnung, Rettungsmissionen, wenn Menschen bei einem Erdbeben unter Trümmern begraben wurden oder so, kannst du die halt losschicken und Leute finden und beim Bergen helfen oder überhaupt erstmal finden helfen. So, und
ja,
gucken,
ist auch
wie
voll
es denen
super,
geht.
Dann liegst du unter so einem Trümmerhaufen und dann kommen noch Kakerlaken dazu. Keine Angst! Ich also, weiß nicht recht, aber okay, vielleicht kann man die ja bunt anmalen oder irgendwie sowas.
Ja, die sind schon ein bisschen bunt. Also ich verlinke einen Artikel, da sieht man das, wie die aussehen. Durch diese Technik und den Rucksack, den sie aufhaben, sind sie nicht mehr ganz so schwarz. Aber naja, also guter Zweck noch, bis die Dinger dann gegen uns verwendet werden. Aber gut.
Gibt es ein neues Tower Defense Game, Kakerlaken gegen Menschen. Der deutsche Bauernverband hat seinen Situationsbericht für 2023/24 veröffentlicht. Ist halt so Zahlen, Daten, Fakten zur Landwirtschaft in Deutschland. Ich glaube, es ist der 51. jetzt schon, den sie veröffentlicht haben. Ganz, ganz viele Seiten, fast 200 Seiten, ganz, ganz viele Daten, wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe, gesamtwirtschaftliche Daten, Marktinformationen, Verbrauchertrends, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Förderpolitik, Agrarpolitik, also zu allem Möglichen sind da Zahlen drin. Kann man sich sehr lange mit beschäftigen, ist mir auch ein bisschen passiert heute. Der Bauernpräsident kommt natürlich nicht drum rum, die Bundesregierung als ideologiegetrieben zu beschreiben.
Natürlich.
Also gerade so, als gäbe es so eine irgendwie Art von natürlicher Politik, also so eine Politik, die so Naturgesetzen folgt oder mindestens gottgegeben ist, so dass sie nicht von Menschen gemacht werden muss, die Politik. Ja? Dieses Ideologiegelaber, das geht mir sowas von auf den Geist. Natürlich ist alles Ideologie. Also
Ja, das finde ich ja auch. Ich weiß
außer eine Technokratie, aber die willst du erst recht nicht haben. Also das ist ja nur, ach.
Ja, ich finde auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, Alain Badiou oder so ein Soziologe, der auch sagt, ey, sich gegenseitig immer in den Kopf zu schmeißen, dass man ideologisch sei, ist irgendwie total. Also, was ist denn jetzt das Schlimme daran, ideologisch zu sein? So ist doch total gut, wenn man irgendwie irgendwas vertritt. Und vor allem, also, wenn man das schon nur rein negativ benutzt, diesen Begriff, und sagt so, also, Ideologie ist was Schlechtes sozusagen. Also, dass man sozusagen vor lauter Ideologie nicht mehr vernünftig ist. Das ist ja das, was immer dahinter steht. Ne? Also, das ist ja die eigentliche Anklage. Dann finde ich es doch interessant, dass, also wenn man wissenschaftliche Maßstäbe anlegt und Fakten und sowas hernimmt, dann, dass dann ausgerechnet die, die am lautesten immer schreien, die anderen seien ideologisch, mit diesen Maßstäben schon eher ideologisch sind.
Ja.
Also ich finde, das klassischste Beispiel ist so Markus Söder mit seinen komischen Avancen und Ideen, und der ja ganz andere Politik macht, als er redet. Das ist ja auch nochmal immer interessant bei ihm. Aber die Reden sind immer schon eher, also schon, also das Negative ideologisch. Viel Vernunft ist da nicht.
Ja, aber worum es ja eigentlich geht, ist, wie geht es eigentlich den deutschen Bauern? So, kurz gesagt, im Schnitt alles, ne? Also immer Durchschnittswerte jetzt.
Was ja schwierig ist bei dieser Branche.
Ja, ist schwer, kommen wir gleich hin. Es geht den Bauern im Schnitt genauso wie 2021/22. 2022, 23 gab es einen sehr kräftigen Ausreißer nach oben. Der wird auch so benannt. In der Presse liest er aber trotzdem gerne, die Gewinne der Landwirtschaft sind eingebrochen. Das ist halt immer abhängig davon, wo man seine Zeitreihe anfangen lässt. Je nachdem, was man als Realität erzählen will. Ackerbau und Milchwirtschaft haben was eingebüßt. Dafür hat der Bereich Veredelung kräftig zugelegt. Hat sich gut verdoppelt, der Bereich. Jetzt fragst
du. Veredelung?
Genau. Veredelung ist ein Euphemismus dafür, Getreide und Energie zu verschwenden, um Fleisch zu produzieren.
Ah, okay.
Ja,
das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, das heißt halt Veredelung, aber das ist eigentlich normal. Ne? Du nimmst halt irgendwas, was vergleichsweise einfach herzustellen ist, und benutzt das, um damit was herzustellen, was vergleichsweise aufwendig herzustellen ist. Und das ist natürlich, wenn du Getreide und Energie, also ein Kilo Fleisch ist ja im Grunde vom Wareneinsatz, das ist völlig absurd, wie viel du reinstecken musst, um ein Kilo Fleisch herzustellen. So. Was sie sich angesehen haben, sind fast 7000 Jahresabschlüsse von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben. Und da gibt es dann diese Zahlen, Unternehmensgewinne, zu den Kosten, die die so haben, fand ich auch interessant. Eine Zahl fand ich aber besonders interessant, weil die kann man, glaube ich, hernehmen, um dich und mich und alle mit den Bauern zu vergleichen. Und das ist die Familienarbeitskraft. Die Familienarbeitskraft ist eine Person, die für ihre Arbeit nicht entlohnt wird.
Ja,
eine Person im Betrieb, die für ihre Arbeit nicht entlohnt wird. Von denen gibt es in jedem Betrieb 1,41.
So viel wie Kinder geboren werden, glaube ich.
Pro Frau. Wir müssen mit der Landwirtschaft reden. Das ist also sowas, auf eine Art ist das Bruttoeinkommen des Bauern. Also das Bruttoeinkommen desjenigen, dem der Laden gehört. Ja. Und
oder
dieses
derjenigen,
Ergebnis,
weil es sind ja 1,4 Personen.
Ja.
Im Schnitt.
Man kann ja so lange Betriebsgrößen schieben, bis überall eine glatte Zahl bei rumkommt und das dann addieren, multiplizieren. Und zwar mit dem Unternehmensergebnis, also das Unternehmensergebnis pro Familienarbeitskraft beträgt 55.000 Euro. Im Jahr, also 23, 24. Davon müssen die theoretisch bezahlen Steuern, Krankenversicherung und, was in diesem Bericht steht, teilweise Neuinvestitionen in die Zukunftssicherung des Betriebes.
Okay.
Ich habe nicht rausfinden können, was damit genau gemeint ist, weil so ein Trecker, ja, der kostet eine Viertelmillion, wenn du ihn dafür kriegst. So. Und wenn du 55.000 im Jahr über hast und davon einen Trecker abbezahlen sollst und dein das erscheint mir irgendwie ein bisschen komisch. Also ich konnte irgendwie nicht differenzieren, wie viel vom Umsatz vorher schon in die Investitionen geflossen ist, bevor dieses Ergebnis von 55.000 Euro pro Nase da ist. Aber selbst wenn keinerlei Investitionen gemacht werden müssen von diesen 55, also nur Steuern und Krankenversicherung bezahlt werden müssen, bleiben am Ende netto pro Nase pro Monat ungefähr 2.800 Euro übrig. Und dann bist du so ungefähr beim Bankkaufmann, mit dem Unterschied, dass der Bankkaufmann nachts ruhig schläft.
Bist du da sicher?
Also, was soll der denn? Also, ich glaube jetzt nicht, dass ein Bankkaufmann, wenn er freitags abends nach Hause geht, denkt, ach, dieser Konsumkredit, den ich dem Herrn Klein genehmigt habe, huiuiuiui, hoffentlich wird der nicht zahlungsunfähig, eieieiei, ich habe schlaflose Nächte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei einem Bauern,
ja, klar,
der abhängig ist von Wetter, der abhängig ist von Tier- und Pflanzengesundheit und sowas. Ich glaube, Bauern haben tendenziell schlaflosere Nächte als Bankkaufleute.
Man könnte dagegen halten, sie sind auch mehr in der frischen Luft.
Außer die Veredler, die stehen den ganzen Tag im Stall und füttern Schweine.
Waren das keine Automaten heutzutage?
Weiß doch, ich vermute mal sehr stark. Also ich darum dürften da auch die Ergebnisse so hoch sein, weil du relativ wenig Personaleinsatz nur noch hast. Würde ich vermuten, kann ich aber tatsächlich nicht beurteilen. Mhm. Aber ja, also der Bauer verdient im Schnitt 2,8 netto im Monat.
Mhm. Jo.
Ja, und der Rest ist eine Wochenendlektüre, dieses Papier. Da ist wirklich extrem viel drin, auch wirklich, wie viel Subventionen kriegen die Betriebe dafür, dass sie diese Flächen stilllegen und wie viel kriegen sie vom Bund, wie viel kriegen sie von der EU, wie viel investieren sie im Schnitt und also da kann man sehr viel rausziehen, wenn man das möchte. Aber ich fand halt diesen direkten Vergleich oder diesen zumindest ansatzweise direkten Vergleich fand ich halt ganz interessant, weil es ja, ne, am Ende geht es ja immer darum, sich selbst mit den anderen zu vergleichen. Mm. Und das geht halt am besten, wenn du auf dein Nettoeinkommen guckst.
Und das waren jetzt wirklich nur so bäuerliche Landwirtschaft, nicht industrielle?
Oder das waren alles? Alle Betriebe. Haupterwerb und Nebenerwerbsbetriebe.
Mm. Weil ich finde, das ist halt das Schwierige, wenn man die immer alle so in einen Topf schmeißt, weil die Großen so wahnsinnig viel haben. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wenn das der Durchschnitt ist, haben die Kleinen halt wahnsinnig wenig.
Würde ich gar nicht mal so denken, nee? Weil dadurch, dass du das auf die einzelne nicht entlohnte Person runterbrichst, ja, von denen hast du in diesen Riesenbetrieben ja praktisch keinen.
Ja doch.
Ja, weil das sind
wahrscheinlich der Chef, ne?
Der Chef, wenn überhaupt, aber das sind ja dann irgendwelche Kapitalgesellschaften und sonst wie. Und der Geschäftsführer der landwirtschaftlichen Kapitalgesellschaft, Weizen GmbH und Coca G in Jüterbock, weiß ich nicht. Also der Chef davon, der wird ja auch ein Gehalt beziehen. Der wird ja nicht am Jahresende einen Kassensturz machen und dann die Kohle, die da übrig ist, als sein Einkommen betrachten.
Das ist die Frage, ja.
Das war halt so, darum fand ich das so interessant, weil das für mich sieht es halt wirklich so aus, als wären diese 2,8 im Durchschnitt sehr realistisch, weil auch nicht jeder Bankkaufmann 2,8 verdient. Manche verdienen halt 3 und manche 2,5.
Na, ich bin gespannt, wie uns das noch in den Kommentaren oder auch nachher vom Faktencheck auseinandergenommen wird.
Ja, wenn der Faktencheck Lust hat, sich das Ding genauer durchzulesen, nur zu. Aber würde mich auch interessieren, wir haben ja ein paar Landwirte und Landwirtinnen in der Hörerschaft. Die Frage einfach, kommt das so hin? Also wirklich runtergebracht, Jahresende, alles ist bezahlt, wie viel Geld ist noch in der Kasse, dass du dir nehmen und davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst? Was dann natürlich auch, ne, das sind ja auch fließende Übergänge, ne? Also jemand, der, weiß ich nicht, Weizen anbaut, ist jetzt sehr naiv gedacht, aber jemand, der Weizen anbaut, muss vielleicht nicht unbedingt Mehl im Geschäft kaufen gehen. Mm. So, sondern zieht es einfach aus dem Betrieb, weil das merkt ja eh keiner, ob du da jetzt irgendwie 100 Tonnen, aus 100 Tonnen Mehl 10 Kilo rausnimmst oder sowas.
Ja, klar. Ne? Oder auch was auf dem Feld wächst oder weiß der Geier.
Genau, ja, und ja. Fahrzeuge, die du mitbenutzen kannst oder alles Mögliche, sicherlich. Aber trotzdem, also ich finde es interessant. Habt ihr wirklich 2,8 im Monat?
Mhm. Wir schauen nach Syrien. Du hast gesagt, das sei was? Wie hast du es genannt?
Ich habe Verdachtsberichterstattung. Genau, die Verdachtsberichterstattung rund um Syrien geht mir diese Woche tierisch auf den Sack, habe ich gesagt.
Und hast
du gesagt, dann ist ja gut, dass ich das ausführlich mitbringe.
Naja, also ich versuch's zumindest. Natürlich, also klar, was man nur sagen kann, ist, dass alles offen ist und wir am 13. Dezember 2024 nicht wissen, ob aus Syrien eine Demokratie wird oder wer da, weiß ich nicht, in einem Monat irgendwie was zu sagen hat und so. Also es ist wirklich alles natürlich total offen, das ist klar. Aber ich finde es trotzdem erstmal bemerkenswert, dass letzten Sonntag am 8. Dezember die Rebellen, von denen Cham uns ja noch am Freitag erzählt hat, also diese HTS-Terroristen, dass die Damaskus erobert haben und Bashar al-Assad vertrieben wurde oder abgehauen ist. Aber man kann schon sagen, er ist vertrieben worden. Und deswegen, es ist erstmal wirklich vorbei. Also ich finde, das kann man schon mal festhalten. Und das ist ja auch Tatsache. Es ist vorbei, diese jahrzehntelange Schreckensherrschaft, die ja nicht nur Bashar al-Assad dort hatte, sondern sein Vater vorher ja auch schon dran gewesen ist mit Diktatur und Terror. Und das ist jetzt vorbei. Und das irgendwie auch recht plötzlich. Also da haben sich so manche Experten für den Nahen Osten, die ich so lese, haben sich echt die Augen gerieben.
So manche?
Alle.
Okay.
Also ich weiß, es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, ja, das habe ich kommen sehen.
Genau, genau. Also noch nicht mal die Großkotzigen, also die eigentlich gar keine Experten sind, aber immer das Maul aufmachen, wo sie noch, selbst da ist nichts gekommen.
Nee, ich behaupte mal, niemand hatte das auf, wie man so schön sagt, seiner Bingo-Karte für 2024. Und also wohin es geht, weiß man nicht. Aber es gab sehr viele Momente, die, wie Karim El-Gawari in der Taz geschrieben hat, niemand den Syrern nehmen kann. Und dazu gehört, finde ich, Videos, die durch die sozialen Medien, aber auch durch die normalen Medien gegangen sind, wo Gefangene aus diesen Gefängnissen des Regimes befreit worden sind, gekommen sind, teilweise da wirklich verwirrt auf den Straßen rumgelaufen sind, weil sie nicht wussten, was passiert ist, sie nicht mitbekommen haben, teilweise nicht mitbekommen haben, dass inzwischen der andere Assad, also der Sohn an der Macht war, weil sie so lange schon eingekerkert waren. Und du lachst, gefoltert
ja,
auch,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Trotzdem dann auch Videos und Fotos von Menschen, die in Damaskus gemeinsam Eis essen. Dann hatten sie einen Menschenrechtsaktivisten und politischen Gefangenen auch Anfang der Woche in einem Gefängnis gefunden, tot aufgefunden. Aber auch das war irgendwie ganz schön. Ich glaube, gestern war die Nachricht, der wurde dann in einer großen Zeremonie in Damaskus beigesetzt. Hunderte Menschen sind durch die Straßen gezogen, haben gesungen, haben gemeinsam getrauert. Also das sind ja alles Dinge, die vor einer Woche noch nicht denkbar waren in Damaskus.
Ja, was ich so krass finde, ist überhaupt, wie schnell das gegangen. Also das sah ja so stabil aus, dieses Regime.
Ja.
Die Arabische Liga hat wieder angefangen, mit Assad zu reden. Alle haben irgendwie wieder angefangen, mit Assad zu reden. Also der war ja, da haben wir auch, glaube ich, hier drüber geredet, dass irgendwann jeder noch so krasse Diktator wieder salonfähig wird.
Das war gerade also dabei, genau. Also man hatte eigentlich eher Sorge, dass er jetzt wieder normalisiert wird oder das Regime normalisiert wird. Selbst Israel hatte angefangen, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen und war bereit, in Verhandlungen zu gehen, wenn er dafür quasi Iran fallen lässt und Iran nicht weiter unterstützt und vor allem die Hisbollah nicht unterstützt. Ja, und auf einmal ist das alles weg so. Und aktuell versuchen natürlich verschiedene Kräfte auch von außen dort Tatsachen zu schaffen, also zum Beispiel die Türkei, die im Norden jetzt wieder hart Krieg gegen die Kurden führt. Dazu fand ich einen sehr guten Gedanken diese Woche im Economist, der geschrieben hat, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sollte auch verstehen, dass der beste Weg, die Forderungen nach kurdischer Selbstverwaltung zu schwächen, und darum geht es ja, es geht ja um Rojava, also diese Region dort, die eigentlich selbstverwaltet ist, also noch, und ich zitiere weiter, dass der beste Weg darin besteht, ein Syrien zu schaffen, in dem die Kurden und andere Minderheiten eine Stimme haben. Zitat Ende. Das fand ich wirklich einen guten Gedanken. Also sozusagen, es müsse eigentlich auch in Erdogans Interesse sein, dass das Land sich jetzt auf welche magische Art und Weise auch immer, weil also es sind sehr viele verfeindete und auch gewaltbereite verschiedene Truppen oder Gruppen und teilweise islamistische Milizen, aber auch unterschiedliche Glaubensrichtungen. Also es gab eigentlich noch nie so richtig ein friedliches Miteinander, das stabil war in diesem Land. Also es ging halt unter einer Diktatur, klar, ne, wenn mit Gewalt von oben stehen solche Dinge auch immer still, aber eigentlich ist es jetzt kein Land, in dem eine große Erfahrung mit, oh, alle Ethnien, alle Kulturen leben friedlich miteinander. Aber vielleicht kann es das ja werden. Und auch Israel hat sich massiv diese Woche eingemischt. Soweit ich das beurteilen kann und sehen kann, zerstört es vor allem militärische Anlagen des Assad-Regimes, also
der syrischen Armee.
Der syrischen Armee. alle Ziele, die bisher angegriffen wurden und die Israel auch teilweise eingenommen hat, zum Beispiel die Golanhöhen, liegen innerhalb einer UN-Zone, die vor Jahrzehnten, glaube ich, schon mal als Pufferzone gedacht war, weil das ist an der Grenze zu Israel. Und Israel hat natürlich hier auch Angst, dass es auch aus Syrien, aus dieser Richtung, mit Raketen beschossen und angegriffen werden könnte. Und hat wohl auch Angst aktuell, dass die HTS, also diese Rebellen, diese Terroristengruppe, die ja ein Ableger von Al-Qaida sind, die islamistisch sind, dass die eventuell ähnlich wie die Hamas sein oder werden können. So, also es ist auch wirklich aktuell nicht klar, ob die sich irgendwie antisemitisch verhalten oder nicht. Im Moment geht es halt darum auch gar nicht. Noch nicht. Und wie das in Zukunft ist, weiß man halt in so einer Situation wie jetzt nicht. Deswegen kann ich das erstmal verstehen, dass Israel da jetzt erstmal Tatsachen schafft, ja, indem es, falls irgendwelche, muss ja auch nicht die HTS sein, kann ja auch irgendwelche anderen antisemitischen, islamistischen Gruppen sein, die denken so, okay, hier ist gerade Chaos im Land, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir irgendwelches Militärgerüstzeug und können Israel angreifen, direkt von der Grenze aus, ja. Also dass Israel da sagt, nö, wir schnappen uns jetzt erstmal diese Pufferzone und sorgen dafür, dass da Ruhe ist, kann ich auch total verstehen. Trotzdem ruft die Welt, also wirklich die Welt, Frankreich, Deutschland, USA weiß ich gerade gar nicht, die sind ja immer sehr zurückhaltend mit Israel, aber die rufen Israel gerade dazu auf, sich zurückzuhalten, die Kampfhandlungen einzustellen, weil sich eigentlich die Experten alle aktuell einig sind, mal abzuwarten und zu gucken, wie sich das in Syrien entwickelt, dass man sich da vielleicht erstmal nur diplomatisch einmischen sollte und nicht direkt mit Waffen.
Aber trotzdem, und das finde ich so, auch so, es, weißt du, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Baerbock was gesagt hat. Also
hat sie ja auch mitgebracht. Hat sie,
okay, die EU hat mit Sicherheit auch irgendwie was gesagt, was wieder keiner mitgekriegt hat. Die USA haben was gesagt. Alle sagen was. Und ich denke immer so, ja, hört doch mal auf. Hört doch mal auf, denen reinzuquatschen.
Ja.
Also, das ist doch völlig klar, dass der Westen gerne sehen würde, dass unser Wertegerüst jetzt Syrien beglückt. Und es ist völlig klar, dass die Russen gerne hätten, dass deren Wertesystem Syrien beglückt. Und. Die Türken genauso, die Saudis genauso. Ich denke mal so, warum, was soll denn das? Ja, Herr Biden. Nee, es war gar nicht Biden, sondern wie heißt er? Blinken, ne? Außenminister. Hm. Ja, natürlich, Herr Blinken, muss man da jetzt drauf aufpassen. Aber das musst du doch nicht noch sagen. Ich meine, ich denke da immer, das sind genau die Momente, in denen so Regime oder auch so Gruppen, die da jetzt gerade unterwegs sind, uns vorwerfen können, wir würden ihnen Vorschriften machen wollen, wir würden uns in ihre Angelegenheiten einmischen wollen und so. Mhm. Ich denke, aber können wir nicht erstmal die Klappe halten? Also
ja.
Und nicht den Appell an jetzt diese ehemalige oder was auch immer, diese Islamistentruppe, nicht an diese Islamistentruppe appellieren, sondern vielleicht einfach im Interview sagen, ich würde mir ja wünschen, dass da alles so und so läuft.
Genau, ich finde, das hat Annalena Baerbock auch gemacht. Ich habe es mir mitgebracht, das sind so etwa 3 Minuten. Sie hat einen 8-Punkte-Plan entworfen, wie sie sich das jetzt vorstellen könnte, so für Syrien. Und den habe ich bei ihr auf dem Instagram-Kanal tatsächlich gefunden.
Mhm. Erstens und als Wichtigstes muss sichergestellt werden, dass es einen friedlichen Machtwechsel gibt. Eine zivile und von allen Seiten akzeptierte Regierung wird aber nur gelingen, wenn alle Minderheiten und politischen Gruppen mit am Tisch sitzen und ihre Anliegen einbringen können. Der zweite Punkt betrifft den internationalen Beitrag. Syrien darf nicht erneut zum Spielball ausländischer Kräfte werden. Das heißt ganz konkret, dass es einen syrisch geführten Dialogprozess braucht, den wir als Europäer und als Deutsche unterstützen werden. Drittens, ob wir es wollen oder nicht, die HTS-Miliz hat Fakten geschaffen und ist einer der entscheidenden Akteure für die Zukunft Syriens. Jede Zusammenarbeit setzt voraus, dass ethnisch und religiöse Minderheiten geschützt, die Rechte von Frauen geachtet und Racheakte unterbunden werden. Unser vierter Punkt betrifft die akute humanitäre Situation. Jetzt sind die Preise für Lebensmittel erneut dramatisch hochgeschnellt, allein für Brot in den letzten Tagen um 900%. Damit trotz der schwierigen Sicherheitslage rasch weitere Hilfe zu den Menschen vor Ort kommt, stellen wir akut zusätzliche 8 Millionen Euro zur Verfügung. Der fünfte Punkt ist die Accountability. Ohne Gerechtigkeit kann es keine dauerhafte Aussöhnung und damit ein friedliches Miteinander geben. Unsere entsprechenden Erfahrungen, unsere Expertise der langen letzten Jahre in der Strafverfolgung werden wir daher natürlich den Syrerinnen und Syrern auch weiter anbieten. Sechstens, bis zu am Ende verfügte das Assad-Regime über chemische Waffen. Die noch vorhandenen Waffen müssen daher möglichst rasch in internationales Gewahrsam genommen werden. Siebtens, die letzten Tage haben gezeigt, es war richtig, dass wir als deutsche Bundesregierung nicht den Stimmen gefolgt sind, die eine Normalisierung mit dem Massenmörder Assad gefordert hatten. Dass wir unsere Gesprächskanäle hingegen zu den unterschiedlichsten Akteuren in der syrischen Gesellschaft immer aufrechterhalten haben, war ebenso wichtig und essentiell. Deswegen habe ich heute einen Sonderkoordinator des Auswärtigen Amtes für Syrien ernannt. Staatsminister Tobias Lindner war am Wochenende bereits in der Region und hat in diesem Zusammenhang viele Gespräche geführt. Der achte und letzte Punkt betrifft die Frage der Rückkehr. Viele von denjenigen, die in den letzten Jahren Schutz gesucht haben, in den Nachbarländern, auch bei uns vor Ort, die können sich vorstellen oder wollen in ihrer Heimat zurück. Deswegen ist die enge Koordinierung der Rückkehr essentiell. Eng mit den Nachbarländern, eng mit unseren Partnern in Europa, aber vor allen Dingen auch eng mit dem UNHCR und IOM, die Expertinnen und Experten dafür sind, eine Rückkehr freiwillig, sicher und in Würde zu ermöglichen.
Bisschen rasant geschnitten vom Auswärtigen Amt, aber ja.
Aber es ist ja trotzdem wieder, ne? Also es muss ein friedlicher Machtwechsel geben und da muss, also ihr müsst.
Alle
so,
an einen
Tisch. Das finde ich so, genau, das finde ich so schwierig.
Naja,
sie hat ja recht.
Sie sagen, eigentlich sagen sie nur, macht ihr mal und wenn ihr es so macht, unterstützen wir euch. Das sagt sie.
Okay, so kann man es verstehen, ja, okay.
Und das finde ich gar nicht schlecht, ne? Also sozusagen, wir kommen, wir sind vor Ort, wir helfen, wo wir können und ihr macht mal. Und ich finde auch, dass sie einen guten Punkt hat, wenn sie sagt, man mag jetzt die HTS nicht mögen, aber eventuell sind die jetzt gerade die, mit denen man reden muss. Ich finde auch diese Figur gerade, also die aktuelle Führung im Land, der Name Abu Mohammed al-Jolani ist ja zuerst durch die Medien gegangen. Inzwischen nennen ihn alle Ahmed al-Sharaa. Also der letzte Name ist sein eigentlicher Name. Der andere Name ist sein Dschihadistenname, wenn man so will. Mhm. Und der, den finde ich interessant. Also man, den muss man, glaube ich, echt gut beobachten, was das für einer ist. Im Moment verspricht er ja sehr viel, sagt ja auch genau das. Er will einen friedlichen Übergang, er will Gerechtigkeit auch im Land schaffen. Er sagt so Sachen wie, hey, sagt uns, wer die Folterer sind und wir kümmern uns darum, dass die ihre gerechte Strafe bekommen. Also wirklich diese auch Aufarbeitung hat er wirklich in der ersten Woche jetzt, nachdem das passiert ist, schon angefangen. Und er ist einer, ja, Dschihadist, aber er ist in einem fortschrittlichen Haushalt in Damaskus aufgewachsen, in einer relativ reichen Familie, hat Medizin studiert und dann ist er erst zu den Dschihadisten gegangen und so weiter. Also eventuell ist er gar nicht so krass unwestlich, wie wir uns das jetzt gerade in unseren Köpfen vorstellen, wenn wir Dschihadist sagen, sondern wenn man sich so die Bilder von ihm anschaut und auch das, was er sagt, könnte es sein, abwarten, dass er ein ganz guter Gesprächspartner ist.
Das kann man eigentlich relativ schnell prüfen bei solchen Leuten, ob sie gute Gesprächspartner sind oder ob nicht, nämlich indem man sie die Frage beantworten lässt, wie hältst du es mit den Frauen?
Ja, da gab es ja auch aktuell Gerüchte schon, dass die Rechte der Frauen eingeschränkt werden sollen.
Ach guck.
Das wurde zumindest auf dem deutschen Twitter auch sehr weit verbreitet. Meine letzte Info war aber, dass, ja, aber auch so Leute wie Richard C. Schneider und so, ne? Also schon renommierte Leute. Meine letzte Info war aber, dass keiner Belege dafür hat. Okay. Und dass es, aktuell zumindest noch nicht gibt. Und der Economist schreibt auch, und ich finde das sehr, schließe mich dem jetzt einfach mal an, wenn sich Herr Sharaa, wie er ja eigentlich heißt, als glaubwürdiger nationaler Führer erweist, dann sollte der Westen darauf vorbereitet sein, die Einstufung von HTS als Terrorgruppe eventuell aufzugeben. Und das kann ja vielleicht auch ein Learning sein.
Oder sie benennen sich vielleicht einfach um oder lösen sich auf. Das wäre ja auch mal was, sich aufzulösen und also sich zugunsten einer zivilen Struktur aufzulösen. Das wäre ja vielleicht auch vertrauensbildend. Was ich jetzt gerade bei Baerbock wirklich super fand, war Punkt 8. Weil das politisch würdeloseste, das meiner Ansicht nach diese Woche passiert ist, ist das paar Stunden nachdem Assad geflohen war und klar war, das Assad-Regime ist gestürzt, hier die ersten Politiker und Politikerinnen angefangen haben, darüber zu reden, dass man ja jetzt alle Syrer so schnell wie möglich nach Syrien wieder abschieben sollte. Also wie kriegen wir die Ausländer eigentlich wieder aus dem Land raus? Und zwar völlig undifferenziert ist diese Diskussion gelaufen. Und zwar so, dass wirklich teilweise, ich folge einem syrischen Arzt, der sagte, was soll das denn jetzt? Also dass selbst Leute, die völlig etabliert sind, die hier seit Jahren arbeiten, Steuern zahlen, die eigentlich die Deutsche sind, wahrscheinlich hatte sogar einen deutschen Pass, würde mich nicht wundern.
Ja, natürlich.
Dass selbst die irgendwie einfach mal wie so ein Schleppnetz, alle Syrer raus, wir gucken jetzt mal alle Syrer raus, jetzt können wir endlich. Das fand ich sowas von, ja, würdelos, wirklich würdelos fand ich das. Also das, ja, und was Baerbock gemacht hat, das fand ich super, die sagt, viele von denen wollen nach Hause. Ja, natürlich wollen die das.
Ja.
Man flieht nicht freiwillig.
Das ist die Heimat. Das ist,
ja, eben, man flieht halt nicht freiwillig. Ne? Frag mal die Vertriebenenverbände, die hier über Jahrzehnte in der BRD West noch auf die Kacke gehauen haben. Man flieht nicht freiwillig. Und dass sie aber ausschließlich über die redet, die freiwillig zurück wollen. Die sagt, ich will zurück. Und wir gucken jetzt mal, wie wir das hinkriegen, dass ihr freiwillig zurückkommt. Das finde ich super. Weil damit lässt sie ein bisschen von dieser ja im Grunde populistischen Luft raus, die insbesondere von rechten Politikern und Politikerinnen in den Ballon geblasen wurde, um bei dieser Metapher zu bleiben.
Wahlkampf, ne? Das tut dem Ganzen auch gerade in Deutschland zumindest die deutsche Debatte nicht gut.
Das wäre auch ohne Wahlkampf genauso gekommen.
Ja.
Das gibt einfach ganz, ganz gehässige Menschen hier in Deutschland. Es gibt sehr, sehr, sehr viele gehässige Menschen in Deutschland. Und es gibt genug Politiker, die ihrerseits gehässig genug sind, die Gehässigkeit dieses Teils des Wahlvolks zu bedienen und zu bespielen und das in die Hoffnung auf Wählerstimmen umzumünzen. Also das wäre genauso passiert. Mhm. Also ich glaube, dass vielleicht eine halbe Stunde später. Also nicht nur drei, sondern dreieinhalb. Ich sag ja, ist mir auf den Sack gegangen, das Thema diese Woche.
Jetzt weiß ich auch warum.
Ja.
Ich muss sagen, also ich habe noch viel mehr Artikel offen in meinem ganzen digitalen Medien, als ich lesen konnte. Mich fasziniert Syrien, weil ich habe mal einen Roman von Rafik Shami gelesen, der in Damaskus spielt. Und ich habe mir das immer vorgestellt als die schönste Stadt der Welt, weil der beschreibt es so, dass man denkt, das ist wunderschön dort. Und all das ist ja seit Jahrzehnten einfach nur unter Terror und Gewalt und Krieg kaputt gemacht worden. Und ich habe wie immer diese irre Hoffnung in mir, dass die das wieder aufbauen können und dass es irgendwann wieder diese schönste Stadt der Welt, Damaskus, gibt, die dann auch Leute wie du und ich mal besuchen können und wo Frieden herrscht. Also das ist so,
Nee, warum mir das auch so auf den Keks gegangen ist diese Woche, ist, ich bin sowieso ein Feind der spekulativen Vorabberichterstattung.
Mm.
Egal, worum es geht. Ob das jetzt, Montag ist Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag. Und seit Tagen überschlagen sie sich alle, aufzuschreiben, was passieren könnte, wer sich wie verhalten könnte. Es ist alles so eine Konjunktivberichterstattung. Und das sehe ich in Syrien auch gerade und in Bezug auf Syrien. Das könnte passieren, das könnte am Ende steht. Man weiß es nicht.
Genau,
aber wir schreiben es lieber schon mal auf. Und das nervt mich tatsächlich, weil das ist ein ungeheures, das ist halt ein riesiges Rauschen, was da die ganze Zeit kommt, wo extrem wenig Information nur drin steckt. Und darum versuche ich solche Sachen, also Lagen, wie man es so schön nennt, also sich hochdynamisch entwickelnde Situationen, ich versuche die so weit wie möglich zu ignorieren, bis ein bisschen der Staub sich gelegt hat und man wirklich sagen kann, was passiert.
Ja, sagen, was ist ja eigentlich die Aufgabe des Journalismus. Habe ich übrigens auch versucht. Also das, was
Sagen, was ist, hat Rudolf Augstein gesagt, ist die Aufgabe des Journalismus. Da würde ich dann aber auch nochmal an einer anderen Stelle diskutieren wollen. Weil, was ist denn?
Ja, was wir wissen. So ist ja ganz oft bei solchen Lagen, gibt es ja diese Blogs, was wir wissen. Achso, und was wir wissen ist, dass der Iran auf jeden Fall schon mal nicht als Gewinner dieser ganzen Situation aus, hervorgeht. Also der hat wirklich jetzt mit Syrien dann als letztes, sowohl in Gaza als auch in Libanon und jetzt auch in Syrien, sind die ganzen Proxys, die der Iran hat, aktuell erstmal besiegt und damit der Einfluss des Irans im Nahen Osten auch ordentlich geschrumpft.
Was ich in Syrien ganz konkret wirklich sehr spannend finde, sind die russischen Stützpunkte, was mit denen passiert. Mhm. Weil im Moment sieht es ja so aus, als würden die Russen ihre Stützpunkte behalten können. Also zumindest sind die gerade, die stehen weder unter Beschuss, noch sind die geentert worden, noch irgendwas. Darauf bin ich gespannt. Also ob die neue syrische Regierung sich den Russen anbiedert, aus welchen Gründen auch immer.
Mhm. Wir werden sehen.
Ja, und wenn sie es nicht tun,
das, ne,
dann mache ich hier eine Flasche Schaumwein auf.
Ja, das wäre wirklich gut.
Denn ich kann es mir leisten, im Gegensatz zu den Armen. Was,
wow,
eine Überleitung, oder?
Ja, ja.
Ja, im Gegensatz zu den Armen. So, Armut ist ja immer wieder ein Thema hier bei uns, was auch ganz interessant ist, weil müsste ja eigentlich nicht sein, genug Geld ist ja im Land. Wir reden über Armutsgefährdung. Armutsgefährdet ist man, wenn man monatlich weniger als 60% des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Medianeinkommen heißt, die Hälfte der Leute hat weniger, die Hälfte der Leute hat mehr. Das sind 60% des Medianeinkommens sind 1300 netto im Monat.
Mhm.
So. Wenn das Statistische Bundesamt rechnet, dann guckt sich das Statistische Bundesamt das Nettoeinkommen an. Also einfach nur das verfügbare Einkommen, Steuern, alles bezahlt. Und dabei kommt raus, dass 14,3% der Bevölkerung, das sind 12 Millionen Menschen, also dabei kommt raus, dass 12 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet sind. Jetzt hat der Paritätische Gesamtverband gesagt, na ja, über den Lebensstandard, ich zitiere, über den Lebensstandard entscheidet nicht mehr nur die Höhe des Einkommens. Immer wichtiger werden die Fragen, wie viel Geld eine Person fürs Wohnen ausgeben muss, und wie viel Geld darüber hinaus noch übrig bleibt.
Ja.
Und dann hat der Paritätische nachgerechnet und kommt auf folgendes Ergebnis. Nach Abzug von Miete, Nebenkosten, Kreditzinsen und anderem haben mehr als 17,5 Millionen oder 21,1% der Bevölkerung ein verfügbares Einkommen im Armutsbereich. Das wäre jeder Fünfte. Jeder Fünfte in Deutschland ist armutsgefährdet. Und wenn Sie diese Mietkostenbereinigung vornehmen, dann kommen Sie auch nicht mehr auf ein verfügbares Einkommen von 1300, sondern nur noch von 1000 Euro im Monat.
Mhm.
So, stark betroffen sind junge Erwachsene unter 25.
Ja. Klassisch.
Viele Studentinnen und Studenten dabei, wo ich dann halt auch sage, ja gut, ey, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da bin ich aus irgendeinem komischen Grund gnadenlos, weil ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, auch noch zu Hause gewohnt. Und das ging auch. Mir hat es auch nicht geschadet.
Bist du sicher?
So einfach ist das.
Meine Antwort ist ja dann immer, bist du sicher? Wenn jemand sagt, hat mir auch nicht geschadet. Egal, worum es geht. Bist du sicher?
Natürlich hat es dir geschadet, sonst würdest du nicht sagen, dass es dir nicht geschadet hat. Also Studentinnen und Studenten sind betroffen, Seniorinnen, Senioren, also Ältere über 65 Jahre. Wer alleine lebt, ist stärker betroffen als Paare, weil klar, die teilen sich die Miete.
Genau.
Ja, genau. Und am schlimmsten ist es für alleinstehende Menschen im Rentenalter. In Bremen, Sachsen-Anhalt und Hamburg ist es am heftigsten. In Baden-Württemberg und Bayern ist es am wenigsten heftig.
Hm.
Und der Unterschied, das fand ich ganz interessant, der Unterschied zwischen der konventionellen Rechnung, also Statistisches Bundesamt, und der wohnkostenbereinigten Rechnung ist in Hamburg und Schleswig-Holstein am größten.
Hm.
Auch ganz witzig. Bei den MieterInnen sind fast 30% armutsgefährdet, bei den EigentümerInnen 13%.
Überrascht, das heißt, jetzt nicht.
Eigentumswohnung hilft dabei, gegen Armut gefeit zu sein. Also kauft euch Wohnungen,
ihr Armen.
Leute mit 1300 Euro im Monat. Das wird ja wohl machbar sein. Mir ist es ja auch gelungen. So, mir hat es auch nicht geschafft.
Oh,
so einfach ist das.
Hm.
So, zur Veranschuldigung haben sie dann auch noch so ein paar.
Jeremy Fragrance-mäßig gerade.
Also wenn ihr dann eine Wohnung kauft, dann rate ich euch,
wenn
also,
ihr nur 1000 Euro
mehr hat, 1000.
Also dann.
Unglaublich. Ja, gibt es den Typ eigentlich noch oder ist der mit?
Ja, der ist jetzt Christ.
Ja, dann haben wir ja alle Glück gehabt. Was sie haben, das ist ganz lustig, kann man sich ja mal angucken, so ein paar Modellrechnungen, um das zu veranschaulichen. Und zwar die Rentnerin Schmidt aus Ost-Berlin, Familie Kranz aus Hamburg und die Studentin Mila aus Leipzig.
Ja, ja, ich habe Bilder vor Augen.
Wir halten fest, jeder Fünfte im Land ist armutsgefährdet, weil nach Abzug von Wohnkosten gerade noch 1.000 Euro im Monat zur Verfügung sind.
Und das ist doch eine gute Gelegenheit, um auf eine Sorge weniger hinzuweisen, die wie jedes Jahr auch dieses Jahr wieder Bratenpaten organisieren zu Weihnachten. Also Menschen, die armen Familien, armen alleinstehenden, armen Menschen ein Braten zum Weihnachtsessen spendieren und auch Kinderwünsche. Also die machen schon seit vielen Jahren, sammeln die Wünsche von Kindern, die in armen Familien leben und die sind dann auf so Amazon-Wunschlisten und dann kann man die einfach den Kindern kaufen. Ich verlinke das natürlich.
Hat sich irgendein Kind einen Braten gewünscht?
Nee, das sind dann eher die Erwachsenen, die sich Braten wünschen. Die Kinder wünschen sich dann so Sachen wie, also ich habe zum Beispiel sowas gekauft. Nee, möchte ich jetzt nicht sagen, nicht, dass die uns hören, aber weißt du, was sich Kinder so wünschen? Malsachen, elektronische Spiele, so Zeug. Nette Sachen.
Und dann, Drohnen, Fernseher.
Nein, nette Sachen. Und dann, genau, kann man, so ein paar Kinderwünsche, ich finde das immer sehr nett. Weil ich war ja selber auch mal arm und ich, deswegen fühle ich da immer sehr mit. Gerade an Weihnachten merkt man es wirklich, dass man arm ist, weil man eben nicht wahnsinnig viele Wünsche vom Wunschzettel erfüllen kann, weil man eben nicht das tolle Weihnachtsessen auftischen kann. Und gerade an diesen beiden Stellen kann man den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen. Wir bleiben bei der Armut und blicken nach Argentinien. Es war viel Argentinien diese Woche in den Nachrichten, weil ein Jahr Milei. Und ich glaube, es war die Taz, die zuerst mit einer Bilanz aufgemacht hat im vergangenen Wochenende, war nämlich der Titel der Wochentaz »Mehr Milei gewagt«. Kleine Anspielung auf einen um Bedeutung und Aufmerksamkeit ringenden Ex-Finanzminister.
Findest du, dass der um Aufmerksamkeit ringt? Also so oft wie der Typ interviewt, eingeladen und abgebildet wird, scheint der Chef einer 30%-Partei zu sein.
Ja, das stimmt. Naja, jedenfalls der Artikel, der nannte sich dann Arm sein im Anarchokapitalismus. Da kann man dann ganz gut sehen, was dabei rauskommt, wenn jemand gewählt wird, der ja auch schon angekündigt hat, er wird mit der Kettensäge den Sozialstaat abbauen. Man lese und staune. Knapp 40% der ArgentinierInnen fristeten schon vor Mileis Amtsantritt ihr Leben unterhalb der Armutsgrenze, also schon einige mehr als auch bei uns. Jetzt sind es über die Hälfte. Fast ein Fünftel lebt in extremer Armut. Und dann geht's weiter. Zehntausende haben ihre Arbeit in Bibliotheken, bei der Post, der Eisenbahn verloren. Das Trinkwasser soll privatisiert werden. Die Subventionen für Strom, Lebensmittel und Benzin sind passé. Das klingt alles jetzt nicht gerade nach, wow, toll, gut, dass der das jetzt macht. Den Leuten geht's so viel besser. Tatsächlich gibt's einen einzigen Erfolg. Die Hyperinflation ist gestoppt, die Argentinien vorher sehr stark geplagt hat. Und das ist ja immer was die Leute in die Arme von solchen Typen treibt, ne? Also wenn Brot, Butter und Co. sehr teuer sind im Supermarkt, dann wählen die Leute eben Trump, Milei und so weiter. Und die Preise sind jetzt stabil. Das ist nicht gerade viel auf der Habenseite, aber offenbar genug, dass noch immer etwa die Hälfte der Bevölkerung diesen Typen und seine Politik unterstützt. Obwohl so viele unter der Armutsgrenze leben. Jetzt.
Aber das haben sie vorher halt, ne, also vorher
der hat
auch
das
schon
angekündigt.
So sehr viel,
ja.
Und vor allen Dingen hat er es angekündigt. Und es hat ja wirklich nichts funktioniert, also gerade
in Argentinien.
Das ist ja so oft in die Hose gegangen in den letzten Jahrzehnten.
Das stimmt.
Dann kannst du es jetzt auch mal darauf ankommen lassen, denke ich.
Ja, weil also, wie gesagt, vorher waren es knapp 40%, jetzt sind über die Hälfte, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Aber scheint nichts daran zu ändern, dass die Zustimmung groß ist. Jetzt hat über die Armut dort die Taz geschrieben. In der Woche danach folgten noch mehrere andere. Also viele Analysen gehen in diese Richtung. So ja, eigentlich geht es der Bevölkerung schlechter als vorher. Bei Deutschlandfunk Nova kann man sich anhören, was es für die Frauen bedeutet. Spoiler, man wäre in Argentinien, glaube ich, gerade lieber ein Mann. So, weil Frauenrechte findet der Typ ungefähr genauso wichtig wie den Sozialstaat. Also Herr mit der Kettensäge so. Was ich aber sehr bemerkenswert fand und auch sonst nirgendwo anders gelesen habe, das ist ein Bericht bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die haben nämlich nochmal aufgeschrieben, dass etwas, was ich nochmal viel spezieller in Richtung Diktatur finde oder auch Putin kam mir sofort in den Kopf, ist Geschichtsklitterung, die da jetzt in Argentinien auch betrieben wird. Dazu gehört, dass Institutionen, die für die Aufarbeitung der Militärdiktatur zuständig waren, dass denen jetzt die Mittel gestrichen werden. Militärdiktatur in Argentinien, kurzer Exkurs, die letzte Militärdiktatur ging von 76 bis 83, also letztes Jahrhundert. Und während dieser Diktatur, wie es eben meistens unter Militärdiktaturen so ist, wurden schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen. Zehntausende wurden gefangen genommen, gefoltert und es gibt dann auch noch diese sogenannten Desaparecidos, also Menschen, die in Anführungszeichen verschwunden sind. Das ist ein Riesenthema auch in Argentinien, aber kennen wir auch aus anderen Ländern. So, und das wurde nach der Diktatur, also nachdem die Demokratie dort endlich gewonnen hat, in Anführungszeichen, 1983, hat der Staat eben auch die Aufgabe gehabt, das alles aufzuarbeiten. Und dazu gehörte auch, dass die Täter, also die Mörder unter dieser Diktatur ins Gefängnis gesteckt wurden. Und diese Aufarbeitung soll jetzt nicht nur nicht weiter stattfinden, sondern diese ganze Militärdiktatur soll in einem Prozess der nationalen Reorganisation, wie es genannt wird, wieder salonfähig gemacht werden. Das bedeutet, die Regierung besucht zum Beispiel diese verurteilten Mörder, von denen ich gerade gesprochen habe, also Täter der Diktatur im Gefängnis. Die Archive, die es gibt, die werden jetzt einfach ausgehungert. Also Leute werden entlassen, Stellen nicht besetzt. Das heißt, die Arbeit dort kann nicht weitergemacht werden. Und was wohl auch passiert ist, dass die Gedenkstätten, die es im Land gibt, die man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen kann wie Gedenkstätten bei uns, also wo Menschen, wo Schulklassen hingehen zum Beispiel, um etwas zu lernen über die Geschichte, denen wird jetzt auch die komplette Finanzierung entzogen und die Hälfte der Belegschaft es gibt insgesamt 8 Gedenkstätten im Land, wurde schon entlassen, also jetzt schon entlassen und der Rest wird wahrscheinlich auch bald auf die Straße gesetzt. Das passiert auch gerade in Argentinien unter Milei. Also es ist nicht einfach nur so ein, wird ja als prototypischer Libertärer.
Hat ein bisschen was von dem Kulturkahlschlag, den der Berliner Senat hier gerade macht. Bloß mit dem Unterschied, dass Berlin nicht ganz so arm ist und nicht ganz so viel kahlschlagen muss.
Ja, ich weiß nicht mal, ob es ein Kulturkahlschlag nur ist. Also klar, wie gesagt, Bibliotheken werden auch geschlossen und alles. Das hat sicherlich, oder kann man ja noch begründen mit, okay, es ist halt kein Geld da. Aber die Geschichte zu verändern und umschreiben zu wollen oder beziehungsweise die gewaltvolle eigene Geschichte unter den Teppich kehren zu wollen, das, wie gesagt, kenne ich vor allem aus Russland, Belarus.
USA, Großbritannien.
Ja.
Frankreich. Also so
die haben das nie richtig angefangen. Aber dass du in einem Land, wo es Gedenkstätten gibt, wo es Archive gibt, wo all diese Aufarbeitung schon aktiv gemacht wurde, dass du das alles wieder einstampfst und beendest, das ist schon nochmal ein anderer Schritt.
Also aber gleichzeitig kriegst du es wahrscheinlich nicht ganz weg. Und das könnte irgendwie der Lichtstreif am Horizont sein dabei. Also wenn du versuchst, die Ideen, die ja da sind, verschwinden zu lassen, musst du wesentlich größeren Aufwand treiben, als wenn du es gar nicht erst akzeptierst, wie die USA, die ja sehr spät erst sich ja im Grunde. War das eigentlich ein Völkermord, was die an den Eingeborenen?
Ich finde ja.
Weiß ich nicht, kann man das, ist das, interessante Frage. Waren die USA schon Staat genug, um einen Völkermord begehen zu können?
Muss man ein Staat sein, um einen Völkermord begehen zu können? Was mit dem Genozid in Ruanda? Das war ja auch kein Staat.
Stimmt auch. Muss ich mal gucken. Ich weiß es wirklich nicht, ob das ein Völkermord war oder nicht. Na egal, müssen wir nicht jetzt klären. Ne?
Gott sei Dank.
Ja. Wie komme ich denn da jetzt zurück zur Energiewende?
Weiß nicht.
Genau so. Es fehlen Fachkräfte. Wir hören ja ständig Fachkräftemangel hier. Entsprechend irritiert bin ich immer, dass diese Horrorgeschichten von da werden 5000 Leute entlassen und so, dass das so groß gefahren wird und nicht mal gesagt wird, da werden 5000 Fachkräfte frei für andere Branchen, aber okay, liegt vielleicht auch in unserer grundsätzlichen räumlichen Immobilität hier in Deutschland. Prognos, das ist so eine Beratungsbude. Die haben für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag eine Studie gemacht. Diese Studie heißt Fachkräftebedarf und Fachkräftegewinnung in der Transformation. Da geht es um die Bereiche Solar, Wind und Wasserstoff. Wasserstoff. In diesen Bereichen arbeiten im Moment um die 200.000 Leute. Die Studie, also die haben sich verschiedene andere Studien auch angeguckt, wo dann so Bedarfe drinstehen und haben auch Bedarfe abgeschätzt. Die Studie sagt, allein für den Ausbau von Solar, Wind und Wasserstoff brauchen wir über die nächsten 5 Jahre mehr als 500.000 Fachkräfte. Also genau genommen sind es 550.000, die da als konkrete Zahl drinstehen. Das heißt, 350.000 mehr als da jetzt arbeiten, werden mehr oder weniger gesucht. Das ist, muss man sicher dazu sagen, bis zu 550.000, je nach ökonomischen oder politischen Rahmenbedingungen. Wenn jetzt also auf einmal Erneuerbare abgeschafft werden, dann brauchst du diese Leute auch nicht mehr, doch zum Rückbau. Das heißt aber auch, irgendwoher müssen 300.000 Leute kommen, um die Energiewende zu wuppen. So, und die können eventuell, das ist natürlich, das ist nicht 1:1 übertragbar, also da wird es dann auch im Zweifelsfall, wenn du es 1:1 überträgst, wird es dann zynisch, aber wenn Volkswagen sowieso zumacht, dann können die Volkswagen-Leute da arbeiten gehen. Ist so die modellhafte Idealvorstellung zumindest. Was sie sich angeguckt haben, ist halt die Wertschöpfungsketten, also die kompletten Wertschöpfungsketten Solar, Wind, Wasserstoff und haben da drin 250 Berufe gefunden, die wichtig sind für diese Klimatransformation. Liste hängt hinten dran, ich lese die jetzt nicht komplett vor. Was ich halt interessant fand daran ist, also für mich nicht, weil ich bin Mitte 50 und der Zug ist eh abgefahren, aber Leute, die noch recht jung sind oder jung genug sind, um sich zu fragen, in welche Richtung will ich mich beruflich orientieren, in welche Richtung will ich mich beruflich umorientieren, arbeite ich vielleicht gerade in einer Branche, bei der ich davon ausgehen muss, dass sie in 10 Jahren oder vielleicht auch in 5 Jahren keine Arbeit mehr oder nicht mehr genug Arbeit für mich hat. Für solche Leute ist das ein total interessantes Papier, was sie da veröffentlicht haben, weil du kannst halt wirklich gucken hier, was interessiert mich denn?
Ja.
Wie viel Bedarf ist denn da zu erwarten? Und alles, was du dann noch machen musst eigentlich ist, gucken, wo sind denn die entsprechenden Firmen und da Bewerbungen hinschicken. So. Interessant, fand ich besonders interessant dabei, ist ungefähr gedrittelt, die relevanten Berufe, und zwar nach Anforderungsniveau gedrittelt. Das eine ist Fachkraft, das andere ist Spezialist. Also Fachkräfte ist berufliche Ausbildung. Spezialist oder Spezialistin, berufliche Ausbildung und Weiterbildung oder Bachelor. Auch interessant, was so ein Bachelor-Wert ist. Und das andere Drittel ist auf dem Niveau der ExpertInnen. Das ist Hochschulabschluss. So. Also 2/3 der Fachkräfte, 2/3 dieser, also 200.000 Leute, die wir in den nächsten 5 Jahren frisch dazu brauchen, kommen über die berufliche Aus- und Fortbildung. Und das finde ich sehr, sehr interessant, gerade auch für Leute, die BWL studieren wollen. Weil BWL studiert man nur, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Ja, und dann kannst du ja vielleicht auch eine Lehre machen.
Mir ist es vielleicht nicht ganz unsinnig, wenn du weißt, du willst gründen. Dann kannst du es ja vielleicht mal machen. Ja,
weiß nicht. Ist da nicht vielleicht ein Seminar, das dich darauf vorbereitet, ein Unternehmen zu gründen, sinnvoller als ein BWL-Studium? Ich weiß ja nicht.
Naja, ich weiß
also
nicht,
wenn Freund von mir, Freund von mir hat immer gesagt, BWLer sind gut, weil die kann ich dafür bezahlen, dass sie die Arbeit machen wollen, die ich nicht machen will. Also Buchhaltung und irgendwie so.
Ja, genau.
Aber das lernst du, glaube ich, also ich glaube, wenn du eine Banklehre gemacht hast, steckst du zumindest was diesen ganzen Kram angeht, jeden BWLer in die Tasche.
Meinst du?
Weil du vor allen Dingen auch noch.
Oh, das wäre auch mein interessantes, so ein Duell, weißt du, so ein
Sozialexperiment.
Ja, Banker versus BWLer. Wer ist besser?
Ja. Ja, ja.
Ich dachte eher an eine TV-Show, ehrlich gesagt.
Ich will jetzt auch die Betriebswirte und Betriebswirtinnen nicht komplett abwerten, aber zumindest zu meiner Zeit war es so, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich gehe erstmal BWL studieren. Das kann man ja immer gebrauchen. So, das dauert halt 3 Jahre. Und dann kannst du aber auch eine Banklehre machen, das kann man auch immer gebrauchen. Ja, oder eine Tischlerlehre, das kann man noch immer gebrauchen.
Die verdienen auch
nicht schlecht. Ich wäre froh, wenn ich Tischler geworden wäre, dann wäre diese scheiß Wohnzimmertür nicht mehr krumm.
Oh je, meinst du?
Scheiß Wohnzimmertür da. Ja, Studie in den Shownotes. Ja. Ihr könnt dann ja mal gucken, was ihr werden wollt in Zukunft. Und das geht wirklich von bis, ne? Also das gibt sogar einen Mangel an Lageristen, Kraftfahrer, also ne, solche Sachen halt auch. Also es ist jetzt nicht nur mikroelektronischer
Ingenieur. Weiß
ich
nicht was.
Ja, genau. Also wirklich quer durch, fand ich total spannend. Ja,
ja, cool. Wir schauen mit Cham mal wieder über den Tellerrand hinaus und heute hilft uns Cham vor allem mal dabei, diese weiße Perspektive, die wir auf Nachrichten oft haben, ein bisschen in Frage zu stellen. Die Nachricht war, in Haiti gab es ein Massaker und wir hören mal, was da los war und wie Cham das einordnen würde.
Hi Kada. Ja, es hat auch Schlagzeilen gemacht weltweit, aber ich wollte trotzdem darüber sprechen, weil die Art und Weise, wie ich diese Nachricht vor allem auch in den deutschen Medien irgendwie wahrgenommen habe, ich glaube, wir verkennen da manchmal wirklich die Realität, was da passiert. Aber was passiert ist, ist auf jeden Fall in einem der ärmsten Viertel von Port-au-Prince, der Hauptstadt in Haiti, hat sich in der vergangenen Woche ein Massaker ereignet, das sehr, sehr brutal war. Es herrscht noch Unklarheit, um wie viele Menschen es sich hier handelt, aber mindestens 110 ältere Menschen wurden in Cité Soleil innerhalb von 2 Tagen ermordet. Die Täter, bewaffnete Gruppen unter der Führung von Monel Mikano Felix. Laut Berichten des National Human Rights Defense Networks suchte Mikano, also der Anführer einer bewaffneten Gruppe dort, einen Voodoo-Priester auf, nachdem sein ältester Sohn schwer erkrankt ist. Und dieser Priester hat dann ältere Menschen in der Nachbarschaft beschuldigt, das Kind durch magische Praktiken verhext zu haben. Dieses Gerücht hat dann eben genau zu dieser kollektiven Bestrafung geführt. Am Samstag wurden mindestens 60 Menschen ermordet, am folgenden Tag weitere 50. Alle Opfer waren mindestens 60 Jahre alt. Aber damit wäre die Nachricht unvollständig, wenn ich hier aufhören würde. Weil ich denke, Kontext, vor allem bei dieser Nachricht, ist sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, ich sehe, wie darüber gesprochen wird in vielen deutschen Medien. Es werden Wörter gesagt wie Elendsviertel und Slum und Bandengewalt. Und ich finde, dass es den Kontext von Haiti und dieser Situation irgendwie nicht so richtig gerecht wird. Denn Cité Soleil, was man auf jeden Fall wissen muss, ist, Cité Soleil ist eines der dicht besiedelsten und ärmsten Viertel Haitis. Mit einer fast vollständigen Abwesenheit von staatlicher Kontrolle wird die Region von bewaffneten Gruppen eben wie die von Mikano dominiert. Diese Gruppen, die man überall eben als Banden bezeichnet oder Gang-Violence in den englischen Medien, agieren in einem Machtvakuum. Sie nutzen die soziale, wirtschaftliche Schwäche des Staates aus. Sie sind nicht nur Ausdruck von Kriminalität. Ja, sie sind auch Ausdruck von Kriminalität, aber auch das Ergebnis von jahrzehntelanger politischer Instabilität in diesem Land, von Korruption, von internationalen Einmischungen, die Haiti eben systematisch geschwächt haben. Und ich finde auch, es verkennt auch, was es für die BewohnerInnen von Cité Soleil wirklich bedeutet, ja, also in so einem sogenannten Elendsviertel zu leben. Also für die BewohnerInnen bedeutet dies ein Leben in extremer Unsicherheit. Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie sauberem Wasser, Elektrizität oder Gesundheitsversorgung ist sehr, sehr stark eingeschränkt in Cité Soleil. Und in einem solchen Kontext können eben Gerüchte wie jetzt in diesem Fall die Anschuldigung dieses Priesters zu eben katastrophalen Eskalationen führen, wie es eben passiert ist, weil eben soziale Spannungen und Misstrauen ohnehin schon sehr, sehr hoch sind. Außerdem, ein weiterer Teil in der Berichterstattung, das mir sehr aufgefallen ist, ist, wie über Voodoo gesprochen wird. Voodoo ist in Haiti eine anerkannte Religion und tief in der Kultur des Landes verwurzelt. Aber trotzdem wird immer wieder von so einer Art dunklen Magie gesprochen. Es gibt so eine Sensationslust, irgendwie, wie man darüber redet. Aber Voodoo ist entstanden während der Kolonialzeit als Ausdruck von Widerstand und kultureller Resilienz der versklavten afrikanischen Bevölkerung. Für viele HaitianerInnen ist Voodoo auch eine Quelle von Spiritualität, Gemeinschaft, Identität. Und ich finde, genau, die Berichterstattung, die reduziert, also die Berichterstattung vor allem über diesen Vorfall in Cité Soleil, reduziert Voodoo eben genau auf das, was es nicht ist, nämlich diese Sensationslust oder diese dunkle Magie. Weil das Problem eigentlich liegt nicht im Glauben selbst, sondern eben in der Art und Weise, wie er in einem Kontext von Gewalt und Machtmissbrauch eben instrumentalisiert wird. Und vor allem auch ist die Gewalt in Haiti, über die ja sehr, also Haiti leider macht gerade nur Schlagzeilen in Verbindung mit Gewalt. Aber die Gewalt in Haiti ist an sich auch kein isoliertes Phänomen. Es ist jetzt nicht nur, dass jetzt nur in Haiti das stattfindet, sondern das ist jetzt also das Ergebnis tatsächlich eben von jahrzehntelanger Instabilität, von wirtschaftlicher Ausbeutung. Und diese ganzen Jahre, Jahrzehnte haben ihm ein Umfeld geschaffen, in dem eben solche Gruppen, bewaffnete Gruppen wie die von Mekano eben dort Fuß fassen können, sich etablieren können, in dem eben Gewalt zur Normalität wird. Und ich finde, so sollten wir die Nachricht von uns aus auch lesen, also dass das in Cité Pozzolée passiert ist, als ein Beispiel dafür, wie tief eben diese Probleme reichen und dass eben Haiti mehr ist als die Summe seiner Krisen. Es ist ein Land mit reicher Geschichte, tiefer Spiritualität, eine Bevölkerung, die trotz natürlich auch dieser enormen Herausforderungen immer wieder ihre Resilienz beweist. Und genau darüber wollte ich heute sprechen.
Dieses Voodoo-Ding, das ist ja auch so, also...
Es ist so sehr... Ja, das ist halt auch, irgendwie, ne, wenn man.
Also ja, nee, ja, aber das ist halt auch, also zum einen taugt das sehr gut, moralische Panik zu erzeugen. Ne, weil Jugendliche haben Voodoo-Puppen mit Nadeln traktiert. Ja, der Untergang des Abendlandes ist nah. Und immer, wenn sich jemand über sowas, also ich mache mich ja über alle Religionen lustig, aber immer, wenn sich dann jemand so ausdrücklich über Voodoo lustig macht, weise ich darauf hin, dass die Katholiken das Blut ihres Heilands trinken und seinen Leib verspeisen. Ja, und weil die das schon über 2000 Jahre machen, ist da natürlich nichts mehr von übrig. Darum brauchen sie Ersatzflüssigkeiten und Ersatzstoffe. Aber das ist ja nichts anderes. Also, ne?
Ja.
Gut, ist jetzt halt, ich weiß nicht, obwohl doch, also ich kann mir schon Katholiken vorstellen, die oder auch Protestanten, die, wenn ihre Kinder krank sind, zum Gesundbeter gehen und nicht zum Arzt. Also würde mich jetzt auch nicht so wundern.
Ja.
Ich komm hier nicht mit Religion. Hier, das Gegenteil von Religion ist im Übrigen Wissenschaft. Mhm. Und ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass am Alfred-Wegener-Institut Wissenschaftler rausgefunden haben oder zumindest den plausibelsten Kandidaten gefunden haben dafür, dass die globale Temperatur im Jahr 2023 um unerklärliche 0,2 Grad gestiegen ist. Mhm. Das liegt an der Rückstrahlfähigkeit des Planeten, also wie viel von der Energie der Sonne nimmt der Planet auf, wie viel strahlt er zurück. Und die Rückstrahlfähigkeit hat abgenommen, weil die niedrigen Wolken weniger geworden sind. Und ich haben wir vorhin veröffentlicht, diese Woche geredet mit einem der drei Forscher, die diese Studie geschrieben haben, und zwar eine Dreiviertelstunde lang. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Das ist ein ganz interessantes Gespräch. Interessanterweise auch eine schöne Medienkritik drin, weil er sagt an irgendeiner Stelle, naja, also als ich dann gefragt habe, ja, aber warum sind die Wolken weniger? Und sagt er, ja, das weiß jetzt gerade keiner. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, woran das liegen kann. Einmal liegt es an, kann es an Luftschichten, also Luftschichten liegen, die unterschiedliche Temperaturen haben, dann kann es woran noch liegen, noch irgendwas liegen. Und es kann auch daran liegen, dass die Emissionen der Schiffe abgenommen haben, insbesondere im Jahr 2023. Und das, genau das hat der Spiegel dann zur Schlagzeile gemacht. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Das haben wir überhaupt nicht gesagt. Das ist echt total schön.
Wo wir gerade bei der Erderwärmung sind, das wäre vielleicht eine kurze zwischengute Nachricht. Der New Scientist hat diese Woche gemeldet, dass die globale Vorhersage für 2025 sieht so aus, dass die Temperatur wahrscheinlich wieder unter 1,5 Grad fallen wird. Unter anderem, weil zum Beispiel La Nina und sowas nächstes Jahr nicht mehr ganz so stark darauf einzahlen. Genau, war jetzt ja oft in den Medien so, wir haben schon 1,5 Grad dieses Jahr. Naja, und dann werden ja
dann
manche
ist ja
Leute,
jetzt auch egal.
Genau, dann werden manche ja ein bisschen fatalistisch. Deswegen finde ich es wichtig, nochmal zu senden, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder unter 1,5 Grad. Also das heißt nicht, dass die Erderwärmung aufhört, natürlich nicht. Aber wie gesagt, es ist noch nicht alles komplett verloren. Die eigentliche gute Nachricht betrifft auch die Umwelt. Und zwar wurde in Schottland von einer Abgeordneten im Parlament ein Gesetz gegen Ökozid eingebracht. Ökozid ist im Grunde Verbrechen an der Umwelt, kann man so, glaube ich, ungefähr sagen. Also der Gedanke ist, die Natur, die sollte auch Rechte bekommen, die sollte auch ein Rechtssubjekt werden oder sein. Bisher ist es ja so, dass wenn jemand der Natur schadet, also solange er dabei keinen Menschen schadet, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit, denjenigen anzuklagen. Es sei denn, das ist, du hast den Wald von jemandem angezündet, dann hast du dessen Besitz kaputt gemacht. So, aber
ich wollte gerade sagen, das ist ein Vermögensschaden. Das ist,
das ja, ist genau, das ist ein
hängt
Vermögens-
auch wieder am Individuum.
Aber der Wald an sich kann jetzt nicht dann den Zündler irgendwie anklagen oder so. Oder wenn jetzt, keine Ahnung, eine Fabrik Abwasser, Flüsse verseucht, Menschen sterben oder werden krank, klar, dann ist es Körperverletzung und dann kann der Verursacher auch vor Gericht gezerrt werden. Aber wenn der Schaden in Anführungszeichen nur der Natur geschieht, in Anführungszeichen, die kann sich halt nicht wehren. Und deswegen macht so Ökozidgesetzgebung, versucht eben die Natur zum Rechtssubjekt zu machen. Und das könnte im Fall von Schottland, also wenn es denn so kommt, in Zukunft dafür sorgen, dass die Chefs von großen Umweltverschmutzerfirmen bis zu 20 Jahre ins Gefängnis müssen.
Wow.
Das Gesetz würde dann nämlich zum Beispiel so Sachen wie Bergbauschäden, Abholzung, Luft- und Meeresverschmutzung ahnden.
Also all das, was wir brauchen, um Veredelung zu betreiben.
Exakt das, genau. Und die gute Nachricht ist, es sieht so aus, als ob es wirklich eine Mehrheit im Parlament gibt. Also BBC schreibt, Parliament is speaking with one voice. Das heißt, Schottland würde dann in eine Reihe anderer Länder, die das auch schon so ähnlich gemacht haben, Ecuador, Bolivien, Indien, Uganda und Neuseeland, sich einreihen, also der Natur Rechte gegen den Menschen letztendlich geben.
Aber jetzt ist Schottland ja, anders als sein Name, kein Land.
Ich weiß. Es gilt dann halt in Schottland. Ist dann
ja,
vielleicht
das, ist halt, das wäre jetzt halt die Frage, gilt das dann überhaupt oder ist dann Unionsrecht, also United Kingdom Recht, bricht das dann schottisches Recht? So ein bisschen wie, ich glaube, es gibt auch noch, ist es die bayerische oder die hessische Verfassung, in der die Todesstrafe auch noch drin steht, die aber überhaupt nicht ausgeführt werden kann, weil das Grundgesetz da drüber steht. Ja, das wäre vielleicht nochmal spannend. Aber wenigstens als Symbol, also das als symbolischen
Also
Caracas.
Ich weiß nicht, die BBC hatte jetzt, glaube ich, nichts davon geschrieben, dass das dann nicht rechtsgültig wäre. Vielleicht ist das so ein bisschen wie bei uns mit der Bildungspolitik, dass das die Länder entscheiden. Also vielleicht gibt es das auch so eine Art, in Anführungszeichen, Ländersache in Großbritannien.
Königlicher Föderalismus.
Ja, auf so eine Art. Royal Who knows?
Ja,
vielleicht hat der Faktencheck noch eine Minute, das zu recherchieren. Ja, so viel dazu. Und damit sind wir schon am Ende. Fast am Ende. Zuerst kommt natürlich noch unser Limerick der Woche.
Worum ging es eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gab verschiedene Themen diesmal und eines davon war, weil ich so meinte, naja, es ist ja auch Nikolaus, im Zweifel können wir auch immer noch das Thema Nikolaus nehmen. Und das ist auch das Thema, was sich unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker geschnappt hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eine Kita in Ostgroßenkneten hatte Niklausbesuch sich erbeten. Doch Corona sei Dank, war der leider krank. Darum hat ihn die Kopflaus vertreten.
Nicht schlecht. Ostgroßenkneten. Ich nehme den von Lutz, weil da ein sehr schöner Wortwitz drin ist. Sehr lang unterwegs war der Nikolaus, doch auch dieses Jahr sah es nicht so aus, dass der Laptop mit Handarbeiten, das ich mir wünsch schon seit Zeiten, käme passend zum Fest noch ins Haus. Jetzt denkst du, hä, welcher Wortwitz? Das ist den wenigsten ist dürfte aufgefallen sein, dass der Sohn von Joe Biden Handarbeiten heißt.
Ja. Handarbeiten. Ja, jetzt.
Handarbeiten.
Ja.
Ne? Habe ich echt auch lange für gebraucht.
Das jetzt, ich hab's nicht.
Handarbeiten.
Ja.
Handarbeiten-Laptop. Handarbeiten-Laptop.
Ach Gott. Ach ja. Gott, tut es weh, wenn der Groschen fällt.
Seit Jahren, ne? Wir hätten das vor Jahren schon merken müssen. Seit Jahren ist Handarbeiten-Laptop, ne?
Ja, ja. Uff, also, oh Mann. Ich nehme den von Jan, weil er sich mit dem anderen Thema befasst, dass wir offenbar, ich kann mich gar nicht erinnern, haben wir Hörner als Thema? Ist mein Gehirn so kaputt?
Dein Gehirn?
Mein
Gehirn? Ich habe keine Ahnung.
Egal. Der Donald hielt sich für den Burner, hat große Hände und die dicksten Körner. Doch fand bald Melania Gefallen an dem Spanier. Nun hat Donalds rote Cap Hörner. Basiert natürlich nur auf Gerüchten. Das Thema für heute habe ich schon festgelegt und teile es dir hiermit mit. Es ist Kakerlaken. Alternativ
Kakerlaken.
Schaben.
Schaben. Ich finde Schaben schöner.
Ja, also je nachdem, ja,
weil Schaben womit ihr besser wissen, reiben die, könnt. Schaben wissen, wer der Baben ist.
Mhm. War das nicht mein Titel von der Vrindheit oder so?
So ähnlich, ja, da gab es auch Ärger, weil alle dachten, wir würden Menschen als Schaben bezeichnen. Dabei bezeichnen wir sie natürlich als Schaben.
Ja.
Was ein himmelweiter Unterschied ist.
Ja.
Weil Schaben wissen, wer der Chabo ist. Der Baben. Naja, du wirst schon.
Seid ihr wieder missverstanden worden?
Ja, wir werden ja immer missverstanden. Es tut mir leid, sollte jemand das missverständlich aufgefallen haben.
Was für eine schöne Non-Pology. Damit kommen wir zum Börsenticker.
Oh.
Montag.
Oh, Verschnaufpause an der Wall Street.
Dienstag.
Vorsichtige Wall Street-Anleger.
Mittwoch.
US-Technologiewerte gefragt.
Donnerstag.
Gewinnmitnahmen an der Nasdaq.
Freitag.
Sind die Anleger zu optimistisch? Ich möchte lösen. Sind sie nicht? Umsatz, Umsatz, Umsatz!
Und damit kommen wir auch zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch in den vergangenen 3 Stunden finden, was du gerne ergänzen oder vor allem korrigieren würdest?
Ja, da fangen wir doch mal an. Ist ein bisschen monothematisch heute. Ich habe mir nämlich das Landwirtschaftsthema rausgepickt. Also ich habe mir auch andere Sachen angeschaut, aber da wart ihr ganz brav. Und bei der Landwirtschaft bin ich mir auch nicht so 100% sicher, ob das jetzt der falsche Fokus ist, den Holger da gewählt hat. Aber ich habe mich damit auch schon mal beschäftigt und ich wollte da halt nochmal so ein bisschen Perspektive einbringen. Und ihr habt ja auch gesagt, vielleicht nimmt uns der Faktencheck das auseinander. Können ja die HörerInnen dann beurteilen, wer jetzt überzeugender war. Und vielleicht können dann die Landwirtinnen und Landwirte können dann am Ende sagen, was stimmt. Es ging ja um diese Buchführungsergebnisse, ne? Dass die jetzt das Jahr 2024 deutlich weniger ertragreich war und dass man da eben gucken muss, dass es ganz kompliziert da aufs Einkommen zu schließen, weil es ja unbezahlte Familienarbeitskräfte gibt. Ne? Sind dann irgendwie Vater, Mutter und Kind, so sage ich jetzt mal, sehr stereotyp, sind halt alle mit dabei. Ne? Man darf ja auch in der landwirtschaftliche Fahrzeuge schon mit jüngerem Alter auch auf Straßen bewegen zu landwirtschaftlichen Zwecken und so. Ne? Wer vom Land kommt, kennt das. Das ist auch ganz toll, dann irgendwie auf den Trecker mitzufahren, irgendwie, wenn man 15 ist, glaube ich. Und hat dann eben gesagt, ja, da kommt man eben auf so ein Brutto-Unternehmensergebnis. Das ist also pro Kopf gerechnet der Gewinn des landwirtschaftlichen Betriebes deutschlandweiter Durchschnitt. Und dass man davon eben dann Krankenversicherung und all das bezahlen muss zur Entlohnung. So, jetzt gibt es aber den Haken daran schon mal, dass es halt tatsächlich ist, da extreme Unterschiede gibt. Die hatte ja gesagt, es gibt ja ein paar Großbetriebe, es gibt ganz kleine Betriebe. Aber zum Beispiel allein, wenn man es nur mal nach Bundesländern aufschlüsselt, wo man ja jetzt denken würde, ja, in jedem Bundesland, die sind ja recht groß, da gibt's da ist das dann wahrscheinlich relativ ähnlich deutschlandweit, ist es nicht. Zum Beispiel ist es so, dass der SWR sich das mal sehr genau angeschaut hat, Anfang dieses Jahres, also noch mit den Zahlen von letztem Jahr. Und da sieht man aber diese Unterschiede ganz krass. Zum Beispiel ist Baden-Württemberg das Schlusslicht bundesweit. Da liegt nämlich dieses durchschnittliche Unternehmensergebnis, noch in früheren Jahren lag das bei rund 35.000 Euro. Und in Mecklenburg-Vorpommern, man kennt das auch, das Stereotyp, irgendwie die Riesenflächen, Großbetriebe und so, super effizient, da lag das Ergebnis pro Arbeitskraft bei 60.000 Euro. Und das ist also eine riesige Spanne, ja, wo man sofort dann versteht, okay, in der Betriebsstruktur, da hängt das dann von ganz vielen Faktoren ab. Hinzu kommt noch, dass ja es so ein paar Einnahmequellen in der Landwirtschaft geben kann, die nicht unbedingt direkt in diesem landwirtschaftlichen Betriebsergebnis drin sind. Zum Beispiel haben ja eigentlich, ich würde fast sagen alle, so sieht es aus, wenn man irgendwie mal auf Google Maps guckt oder auch irgendwie durchs Land fährt, landwirtschaftlichen Betriebe ganz viel Solaranlagen und so weiter auf den Dächern. Das ist teilweise, kommt da echt ordentlich was zustande und wenn du dann so einen Vertrag hast, dass du das auch zu Börsenpreisen abgeben kannst und nicht nur lächerliche EEG-Prämie dafür kassierst, dann kann das schon ganz gut mal deinen Betrieb stützen, wenn du halt eben andere Kosten hast, die du dadurch vielleicht auch noch wegbekommst. Und diese Sachen, wenn du das zum Beispiel aber separat in einer separaten Buchführung drin hast, dann fließt es halt nicht mit ein. Es würde dementsprechend auch diese Zählung dann nicht zeigen. Und es gibt natürlich dann auch noch sowas wie, ne, man hat vielleicht noch eine Gastwirtschaft oder so. Mhm. Das habe ich jetzt auch so schnell aus dem Bericht nicht rauslesen können, wie halt diese Effekte berücksichtigt sind. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ich habe ja in Betrieben vielleicht mal einen Familienbetrieb, wo es wirklich nur Familienmitglieder sind. Und dann gibt es andere Betriebe, die haben ein paar Familienmitglieder, ein paar Festangestellte oder auch einen Betrieb, der wirklich so gemanagt ist, wo es dann nur die Angestellten, keine Familienarbeitskräfte. Und was man da dann macht, das klingt erstmal ein bisschen schräg, wenn man ja das nicht kennt, dann macht man eine Summe aus den Personalkosten und dem Gewinn und teilt das dann durch alle Leute, die irgendwie auf dem Betrieb arbeiten. Also die bezahlten Arbeitskräfte und die Familienmitglieder, weil die Familienmitglieder werden aus dem Gewinn bezahlt und die Arbeitskräfte aus den Personalkosten. Und dieses Ergebnis fällt dann meistens noch mal ein bisschen geringer aus, sozusagen niedriger, das Pro-Kopf-Ergebnis pro Arbeitskraft noch mal ein bisschen niedriger, als dann eben, wenn man nur für den Familienmitgliedern das rechnen würde. Ja, so viel dazu erstmal zu diesen Zahlen. Und diese SWR-Recherche, die hat so ein paar Sachen auch nochmal erklärt und wo man sich ein bisschen durchklicken kann, leider nicht ganz aktuell, aber das würde ich mal verlinken für Leute, die da noch tiefer einsteigen wollen. Und vielleicht noch so mein Eindruck, wo mich sehr interessieren würde, was da Landwirtinnen und Landwirte aus der Hörerschaft zu sagen. Ist das denn auch noch auf 8-Stunden-Tage gerechnet? Also wisst ihr das? Oder? Also, weil mein Verständnis ist, ihr habt ja über ruhig schlafen gesprochen, das ist das eine, aber man schläft ja auch nicht unbedingt genauso lange viel wie jetzt andere Leute, gerade in der Erntezeit so, ne? Also kein geregeltes Wochenende und vielleicht mal auch einen 12-14-Stunden-Arbeitstag ein paar Mal hintereinander. Das ist ja dann auch nochmal ein Faktor, ne? Wo wir vielleicht sagen würden, okay, 2.800 Euro netto für 5 mal 8 Stunden klingt nicht schlecht, aber was ist denn, wenn es 6 mal 12 Stunden sind? Ja.
Ja, es ist kompliziert. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so einfach ist, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Kann ja nur helfen, das noch ein bisschen immer komplexer zu machen. Komplexitätstoleranz.
Genau, vielleicht sollten wir das Segment umbenennen. Ja. Das war's für heute schon. Damit können noch alle jetzt beruhigt ins Wochenende gehen.
Wunderbar. Dann vielen Dank und schönes Wochenende.
Dir auch.
Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Es gibt jetzt viel zu tun für uns, denn es haben sich tatsächlich am letzten Wochenende nochmal viele Menschen spontan dafür entschieden, dass sie gerne eine Weihnachtspostkarte von der Wochendämmerung in ihrem Postfach finden möchten. Deswegen, also, worum geht's? Falls ihr uns unterstützen wollt, gibt es ja verschiedene Wege, das zu tun. Ihr könnt direkt Geld aufs Konto überweisen, da bleibt am meisten bei uns hängen. Ihr könnt PayPal nutzen, ihr könnt bei Apple was abonnieren oder ihr könnt eben Mitglied bei Steady werden. Das hat genau wie das Apple-Abo den Vorteil, dass ihr werbefreie Episoden bekommt. Und außerdem, wenn ihr bei den Ultras und im Fanclub seid, dann lesen wir am Ende der Sendung eure Namen vor. Falls ihr da schon am Freitag, den 8. Dezember wart, bekommt ihr eine Weihnachtspostkarte, jetzt nicht mehr. Und das mit dem Namen vorlesen kommt jetzt.
Sag mal, ist das da ein Hund im Büro?
Das ist Maya, ja. Die hat irgendwas zu jammern.
Hund im Büro?
Steht da, guckt mich an und jammert.
Dünns 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100?
Martin Afanasiev.
Bei all dem galoppierenden Wahnsinn sollten wir Afghanistan nicht vergessen. Der afghanische Frauenverein hilft weiterhin den Frauen dort.
Babette Bauer. Entschuldige, Babette.
Falls sich jemand noch fragt, wo man Geld hinspenden kann, man ja viele am Ende des Jahres. Also entweder an uns oder an den afghanischen Frauenverein. Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpy, sein Verlobter, der zu unkreativ für einen neuen Spruch ist.
Wing Commander Lord Fleschards Expedition ins Tierreich. Der Futterruf des Süßwasser-Kaiman. Lecker, 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 lecker. Happa, 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 happa. Ist da Laktose drin?
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fietel.
Erik Fröhlich.
Kirsten gibt wegen Inflation dieses Jahr einen Ultra-Beitrag für die Weihnachtspostkarte der Wochendämmerung. Dankeschön.
Ja, dankeschön. Ist ja auch erstaunlich, wie sehr man das gemerkt hat, diesen Inflationssprung der letzten Jahre. Ne? Mhm. Ja. Also sonst habe ich Inflation nie so richtig mitbekommen, aber diesmal, ja.
Wir waren
also
ja auch irgendwie
beim Wocheneinkauf.
10%. Zwischendrin mal 20 oder so, glaube ich.
20? Oder? Ja, aber das war dann monatsweise, ne? Also übers Jahr nicht.
Ich glaube so insgesamt, wenn man jetzt guckt, ein paar Jahre zurück, dann haben wir über 20% Inflation gehabt in den letzten 3 Jahren oder so.
Krass.
Ja, ja. Es hat sich summiert.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Das Problem ist, dass der Faktencheck vor dem Abspann kommt.
Ja, deswegen gucke ich das jetzt selber noch nach.
Ah ja gut, dann lese ich einfach so lange weiter Namen vor, bis du es rausgefunden hast.
Okay.
Adrian Hauptmann, Stefan Havranek, der Dösewicht ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei einer Firmenweihnachtsfeier in Hessen, kommt doch alle vorbei. Der Jan, Arndt J. Kästner, Alexander Klink, Jessica Kogoy, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Müsli Müsli Miam Miam Miam, Rufus Platus, Nu, sagen Chris und Moni, Jörg Schäckis für mehr Flausch, Simone Stolz, Joachim Urlass, so, dann muss und so weiter, Jens, ich bewerbe mich für den Jack Reacher Podcast Viehweg, Bernd und Froschi Wehmöller, Andreas Werner, Justus Wilhelm und hier der Fanclub. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Merz hofft, dass CDU in Umfragen drastisch verliert, damit er weniger an ein Herz für Kinder spenden muss. Janine Schöne. Moss the Techie freut sich auf die Weihnachtskarte und denkt darüber nach, jede Woche hier ein neues LaTeX-Paket vorzustellen. Ist die Wochendämmerung eigentlich Lua-kompatibel? Roland der Freshcuber schwelgt in Erinnerungen. Es war so schön in Ottawa, wo dieser süße Otter war. Jonas und Nathalie, Lisa
wie
und
soll
Sebastian.
Man sich da konzentrieren?
Du kannst den Wissing aus der FDP rauskriegen, aber du kannst nicht aus dem Wissing die Verbrennerautoindustrie rauskriegen. Maike Ahrensen. Martin Barfuß hat jetzt endlich seinen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Ab 1.1. geht's los. Also Schluss mit Gähnen und bis dahin noch ein wenig Freizeit genießen. Timo Altfelde, Katrin Apel, Anja und Jan aus Bielefeld, Matze aus Spandau, Simon Axmann, Dirk B., Sebastian Banse, Johannes Bauermann. Womit?
Das rausfinden zu wollen, das ist irgendwie gar nicht so einfach. Ich dachte, das ist ein kurzer Google-Dings, aber irgendwie, ich hatte das neulich mal.
Wir haben ja noch ein paar Namen. Jan Beilicke, Alice und Biele, Peter Blachani, Jan Blendek, Björn Borner, Markus Boslett, Sven Böing, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Lise grüßt die Katana, Tim Christan, Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter, Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter, Gian-Andrea Konzett, Captain Blackadder, Cordially Sneers at Lord Flashheart, Katrin Czernotzki, Thomas D., Wolfgang Daffner, grüßt Mila und freut mit ihr zusammen auf die Weihnachtskarte. Es fehlt ein sich. Eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, das himmlische Kind. Alice Deschen, Cristiano del Tauscho. Felix, der sich jede Woche aufs Neue auf 42 Minuten die Antwort auf das Leben, das Universum und allem anderen freut. Es muss der ganze Rest heißen. Es ist Herbst auf dem Feld. Die Kürben. Als nichts mehr übrig war von uns, genügte nur ein Wort von dir. Du hast mich gesehen an meinem blinden Punkt, das wenigste von mir. Felix, der immer noch einfach nur schlafen will. Christian Lindner, gerade Kapitän der Titanic, der rumläuft und allen erzählt, er hätte die Reise nach New York strategisch abgebrochen. Roland Erck, Melodie kost extra. Claude Funkhauser, Matthias Flader, wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen. Oliver Förster, der Fossibär, Olli Frank, Andreas Freund, Mariana Friedrich, schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung Geib. Alexandra Glück, der Gotti, Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung. Wolf Gratz, Daniel Griesel, Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Kati grüßt Joni, F&H, Annika H., Simon Hägler, Bianca Hamann, Antje Hanuschka, Andrea und Hans, Silke Hartmann, der Alexander Hauser, Jan Heck, Sabine Haider, Hans Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst, Katharina Herbst und die Plüschmonster. Miriam, Jenny und Steffen Herzog. Falsch, er heißt Stefan. Nils und Hilke, du? Katharina Hüll, Benjamin Hupp.
Ich hätte hier eine Zahl. Okay. Also, im Januar 2021 war die Teuerungsrate bei 100 Punkten. So. Nehmen wir mal Nahrungsmittel, weil das ist ja auch immer das was die meisten merken. Und jetzt im Juli 2024 bei 132,8 Punkten. Was heißt das?
Ein Drittel teurer geworden.
Ja, ne?
Ja. Das wären 30%, das finde ich aber nicht. Nee.
Hier steht.
Da müssen wir nochmal in Ruhe gucken. Hast du beim
Wenn man die Preise im Juli 2024 mit der Zeit vor den Preisschocks ab Juni 2021 vergleicht, ergibt sich eine Steigerung um über 29%.
Tatsächlich. Wow.
Ja.
Ja, kein Wunder, dass selbst wir oberen 0,1% das spüren. Ja.
Naja, eben. Du warst bei Benjamin Hupp, ne?
Da war ich gewesen.
Dann mache ich mal. Danke für alle eure Podcasts. Vom Liederpodcast über Hopeful News zur Wochendämmerung und Vrindt in seinen mannigfaltigen Ausprägungen. Ihr helft mir gerade durch die Dunkelheit. Liebe Grüße aus dem Landeshauptdorf Kiel und schöne Feiertage.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberemmenbach ist ein typischer Frittenthaler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Ur um die Uroma drum.
If you want to put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette K.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Und so weiter.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Nolz und Zalewski.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Oliver Kulfink.
Fabian Lange.
Janet Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Weihnachtskarten werden völlig überbewertet. Liebe Grüße von Katrin und Holger an Andreas, der das mit der Adresse mal wieder verpennt hat.
Detmar Liesen.
Ich meine, ich hatte seine Adresse gesehen. Naja. Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Robert Manik.
Nevermind.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Celine Dion Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Edu Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Sind sie schon zu dritt? Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Bin ich mal gespannt, wie sie so ein Dreier-Ding, das untereinander steht, hinbekommen. Naja, ist nicht so einfach. Frau Rabe zieht sich heute aus.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Crotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Konsiskibidi.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Alexander Spakowski.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Pommes Stein.
Pyramidenstein.
Thomas wirbt für eine Möglichkeit für monatliche Steady-Mitgliedschaften für den hervorragenden Podcast Hopeful News. Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
That's my bike, aha, aha, I ride it. That's my bike, aha, aha, I ride it.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Left and right are outdated, their meaning is overinflated. They foster divides where common ground hides and leave us more agitated.
Moritz Timm.
Sascha grüßt die Katana und freut sich auf Silvester.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
lieben Weihnachtsmärkte, während Priscilla und Gwyneth Moldworth den ganzen Trubel weiträumig zu umgehen versuchen.
Nur die FDP führt eine Feldschlacht mit einem Torpedo und nur die FDP wundert sich dann, dass sie verliert.
Hanni und Susi.
Martin Unterlechner.
Linda und Stefan unterstützen die Wochendämmerung, weil guter Journalismus nicht umsonst ist. Danke an Kader und Heugi. Macht bitte weiter so, Herz.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy ist weiterhin sehr dankbar für die Wochendämmerung, wundert sich wie jedes Jahr, wie früh es eigentlich dunkel werden kann und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Njeto Balasch Gwas Wutschowie
Strowie. Mit Bad Sip. Hört Rap-Musik.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank von mir auch. Auch von mir auch.
Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Dezember 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.